Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Talk, in der wir mal wieder über Weltveränderndes sprechen. Heute im wahrsten Sinne des Wortes, denn in dem Spiel, über das wir heute reden, erschaffen wir Kontinente, pflanzen Wälder und Bäume und lassen uralte Naturgeister erwachen. Und wer jetzt denkt, Bäume pflanzen geht nur mit Krombacher und Regenwald-Deals, der wird heute eines Besseren belehrt. Hier wird Gaia selbst zur Umweltschutzbeauftragten. Zu Gast sind heute der Designer des Spiels, Thomas Franken, und der Chef des Verlages, ich hoffe, ich habe das richtig betitelt, Marc Dürr. Wir reden über die Entstehung des Spiels The Dawn of Pangaea, über uralte Energie und vielleicht auch darüber, ob man mit einem Sechserpack Bier besser Naturschutz betreiben kann als mit eurem Game. Herzlich willkommen, Marc und Thomas.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, einige werden sich vielleicht noch erinnern, vor ein paar Monaten, glaube ich, hatten wir den Marc schon mal da, aber falls es hier so freche Zuhörer gibt, die nicht jede Folge hören, würde ich sagen, fangen wir mit dir an. Marc, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Marc. Ich bin der Geschäftsleiter, das stimmt, des Verlages Triceratops. Wie man vielleicht hört, ich bin aus der Schweiz. Und ja, wir fokussieren uns eigentlich hauptsächlich auf Spiele, die Naturthemen und Tierthemen haben, verkaufen dann entsprechend unsere Spiele zum Beispiel an WWF oder an Zoos, und wir sind recht erfolgreich auf Kickstarter. So würde ich, glaube ich, zusammenfassen, wer wir so sind.
Ja, sehr cool. Ja, bekannte Spiele von dir sind auf jeden Fall Zoo Tycoon, habe ich auch zu Hause. Und du sagtest vorhin schon, das würdest du dir vielleicht auf die Stirn tätowieren lassen für die Spielemesse. Schauen wir mal, wie deine Stirn in ein paar Wochen oder nächste Woche aussieht.
Ja, das überlege ich mir vielleicht
noch. Zu Tattoos kommen wir vielleicht später nochmal. Thomas, stell du dich auch mal kurz vor.
Hallo, genau. Ich bin der Tommy. Ich bin Software-Developer und bin eigentlich aus der Computerspielindustrie. Also da bin ich auch gerade aktuell noch tätig, und nebenher quasi als Hobby habe ich angefangen, Brettspiele zu entwickeln, erstmal abends nach der Arbeit im stillen Kämmerlein, und während der Corona-Pandemie fing das dann langsam an, dass ich das dann ernsthafter verfolgt habe, und ja, jetzt bin ich gerade dabei, mit Marc meinen zweiten Titel auf Kickstarter rauszubringen.
Das ist echt immer interessant, wie viele Leute in der Corona-Pandemie angefangen haben mit Brettspielen. Gab es ein paar in der letzten Zeit, finde ich immer wieder interessant, dass man aus den Zeiten nochmal was Positives rausziehen kann. Ne? Ja, ist ja auch dein zweiter Titel, sagtest du ja gerade schon. Der erste war Forest of Pangaea, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, richtig, Forest of Pangaea.
Mhm. Genau, aber heute soll es nicht um den ersten Teil gehen, sondern um den zweiten Teil. Mhm. Wir haben jetzt nur Zuhörer da, die das Spiel jetzt nicht sehen können. Könnt euch entscheiden, wer was erzählen möchte, mal so kurz beschreiben. Vielleicht erstmal so, worum geht's thematisch überhaupt, bevor wir dann näher in das Spiel einsteigen.
Genau, thematisch geht's eigentlich darum, Wälder wachsen zu lassen. Wie der Name schon sagt, zumindest der erste Titel. Die Idee kam so ein bisschen daher, als ich durch den Wald gelaufen bin, ist ja immer die Ruhe und die Stille im Wald eigentlich im Vordergrund. Aber eigentlich dachte ich mir, wenn man das mal fast forward spielen würde und eigentlich mal die Welt, wie sie sich verändert, aus dem All quasi als Gott sich angucken würde, so ein bisschen wie Populous, wenn Leute das gespielt haben als Computerspiel, würde das Ganze halt viel, viel stärker ablaufen. Also viel Wälder würden kämpfen, würden aufgehen, würden wieder zugrunde gehen, würden sich den Raum nehmen. Also eigentlich wäre es ein ziemlich spannendes, aktionsreiches Szenario, was sich da abspielen würde. Und das wollte ich so ein bisschen abbilden. Gleichzeitig natürlich nicht das in ein Actionspiel umwandeln, sondern natürlich auch die Ruhe und die Ästhetik und die Schönheit der Natur darstellen. Aber so kam das alles so ein bisschen zusammen. Gleichzeitig auch, wenn man durch den Wald geht, durch einen unbeförsterten Wald, sieht man halt auch viel totes Holz liegen, was halt liegen gelassen wird, absichtlich, weil es der Lebensraum für andere, für Kleintiere, für Insekten und für neue Pflanzen bildet. Und das fand ich halt auch einen schönen Aspekt tatsächlich, also Leben und Tod gleichzeitig im Spiel abzubilden, also ein Spiel, was sich eigentlich lehrt, loszulassen, das Loslassen Teil vom Leben ist. Und so kam das quasi zu dieser Spielidee. Und gleichzeitig bin ich natürlich hoffnungsloser Fantasy-Fan, und das musste natürlich auch irgendwie in gewisser Form magisch oder zumindest voller Folklore sein, das heißt voller Naturwesen, Elfen oder halt in meinem Fall eben Mischwesen, die an Tiere ähneln, aber dann doch irgendwie halt magisch an, magisch aussehen.
Ja, du hast gerade das wunderschöne Design angesprochen. Da muss ich jetzt mal rüberschwenken zum Markt. Da hattest du aber bestimmt wieder deine Finger drin. Ich habe mich so ein bisschen, also es erinnert natürlich an den ersten Teil, aber auch so ein bisschen. Ich glaube, da sind auch ähnliche Designer am Werk wie bei Rewild. Stimmt das?
Das ist richtig. Das Johanna ist wieder bei Johanna Tarkela. Sie ist so unsere, ich würde jetzt mal sagen, unsere Hauskünstlerin. Also sie ist eigentlich immer dabei, weil wir uns blind verstehen einfach. Und sie hat das Cover hat sie gezeichnet. Also sie war für das Cover zuständig. Zusätzlich war aber vor allem Nina Pommelin war beteiligt. Sie hat bei uns auch schon bei mehreren Projekten mitgearbeitet. Das gibt's bei uns eh häufig, weil wenn ich mal Vertrauen in einen Künstler habe und einfach wir verstehen uns auf einem guten Level einfach und ich sehe einfach meine Vision, kann ich gut übermitteln, dann ja, arbeiten wir wieder zusammen. Und Nina hat hier auch wieder einen hervorragenden Job gemacht. Die Kreaturenkarten kommen sehr gut an bei den Leuten und auch die Länder, die gezeichnet wurden, oder der Punkteberg, also der Scoring Mountain, der Heilige Berg. Ja, da hast du völlig recht, da sind auch wieder unsere Künstler mit am Werk, genau.
Kann ich voll unterstreichen. Ich hatte ja letzte Woche hatte ich euer Review-Exemplar mit bei uns im Spieletreff und selbst die Leute, die nicht gerade die Runde mitgespielt haben, haben direkt Interesse gezeigt und gefragt, was das denn für ein schönes Spiel sei, obwohl sie nur das Cover gesehen haben. Also kommt auf jeden Fall auch bei uns in der Eifel hier ganz gut an. Jetzt haben wir ein bisschen über das Design gesprochen, damit man sich jetzt mal vorstellen kann, was das für so ein Spiel ist. Könnt ihr mal so beschreiben, wie das mechanisch aufgebaut ist, wie das funktioniert vielleicht, wie so eine Runde aussieht, was man da alles machen kann?
Genau, kann ich gerne machen. Du hast verschiedene Aktionen, also ein Pool von Aktionen, die du ausführen kannst, von denen du wählen kannst. In jedem Zug hast du zwei Sachen, die du machen kannst. Am Anfang bauen wir quasi die Welt auf. Es gibt vier Biome, es gibt Sonne, Regen, Wind und Schneebiome. Das heißt, da herrscht ein bestimmtes Wetter, ein bestimmtes Klima. Und wenn du dort Samen pflanzt und dein Waldgeist, das ist ein kleiner Miepel, mit dem durch die Welt wanderst, dann wächst quasi überall, wo der Waldgeist einen Samen berührt, wächst er zu einem Baum. So ein bisschen die Idee, dass die Waldgeister das Leben in die Welt bringen und Samen nicht von selber wachsen, sondern die müssen irgendwie in Kontakt mit den Waldgeistern kommen. Das ist so die Lore dahinter. Das Schöne dabei ist, dass die Waldgeister alle Samen zum Wachsen bringen. Das heißt, da entsteht schon diese erste Player-Interaction, je nachdem, wo du Samen hinpflanzt oder setzt, kannst du dann halt auch, kann es dazu führen, dass du von dem Wachstum der anderen Spieler quasi mit profitieren möchtest und es dann so platzieren kannst, dass es auch passiert. Genau, wenn du, wenn ein Baum gewachsen ist, bekommst du die jeweilige Wetterressource aus dem Biom, also Regen, Schnee, Sonne oder Wind. Und damit kannst du dann wiederum andere Dinge machen. Damit kannst du Tiere in die Welt holen, die brauchen dann bestimmte Wetterressourcen, zum Beispiel dreimal Wind, viermal Schnee oder sowas. Und dann kannst du die damit freischalten und dann in deinen Wald holen und dafür kriegst du Punkte. Das nennt sich ein Ritual, das sind die Tierrituale. Du hast jeweils zwei Rituale auf der Hand und vier liegen offen auf dem Tisch. Das heißt, wenn du ein Ritual spielen möchtest, das ist auch eine Aktion, kannst du entscheiden, immer spiele ich die geheime Karte von meiner Hand oder eins der offenen Rituale, um die sich dann die Spieler quasi First Come, First Serve streiten. Die andere Ritualart, die es gibt, für die man auch Punkte bekommt, ist ein Muster von verschiedenen Baumketten zu bauen. Das heißt, ein Ritual, das Landritual, fordert, dass du von einem Biom zu einem anderen eine Kette von Bäumen wachsen lassen musst. Das heißt, das müssen vor allem deine eigenen Bäume sein, aber du kriegst auch Zusatzpunkte, wenn du die Wälder der anderen Spieler mit einbeziehst. Das heißt, je bunter so eine Kette wird, desto besser eigentlich. Und genau, das ist im Prinzip so ein bisschen das ist zum einen Teil ein Set-Collection-Aspekt und eben dieses Pattern-Matching-Aspekt. Wenn du dann so eine Kette gefunden hast, kriegst du dafür Punkte. Und in dem Moment gehen die Bäume von dir, die an dieser Kette beteiligt waren, ein, sodass du auch wieder diesen Verfallsmoment hast. Das heißt, nichts bleibt beständig. Es gibt immer wieder quasi so eine Phase des Aufbaus und des Abbaus. Das heißt, die Map ist immer in Bewegung und auch wenn du mal ein bestimmtes Territorium quasi dein eigen genannt hast, kann es gut sein, dass es dann nach so einem Ritual von jemand anderes übernommen wird. Und du musst auch nicht immer alles halten. Je nachdem, was gerade wichtig ist, kannst du da halt in Präsenz aufbauen oder eben nicht.
Ich muss auch sagen, gerade diese Landrituale, das war das Element an dem Spiel, was mich am meisten gecatcht hatte. in unserer Partie auch negativ, weil ich da zu größten Teil reingeschissen habe. Ich wollte natürlich immer schön die größten Verbindungen bauen zwischen den Biomen, wo man dann am meisten Punkte absahnt. Mhm. Habe aber nicht so richtig mit einbezogen, dass halt, wenn die anderen punkten, deren Bäume verschwinden. Und das ist mir, glaube ich, 2 oder 3 Mal passiert, dass da meine Linie komplett unterbrochen wurde, weil die Bäume von den anderen quasi dann wieder abgeholzt wurden, weil die auch eine Landritualkarte gespielt haben. Und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ein schönes konfrontatives Element in dem Spiel. Das hat richtig gezogen.
Cool, freut mich. Ja, das ist tatsächlich ein Balancing-Aspekt, der mir immer sehr wichtig war, ist, dass viel ist nicht immer gut. Ne? Also du musst gucken, dass du das richtige Timing und die richtige Balance findest. Das heißt, es bringt nichts, wenn du einfach auf maximale Ausdehnung und längste Ketten gehst, weil je länger die Kette, desto höher das Risiko, eben, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert.
Das habe ich gemerkt. Mehrmals.
Also das ist durchaus beabsichtigt gewesen.
Nee, fand ich aber auch gut. Manche lernen ja direkt schon nach dem ersten Mal, ich anscheinend nicht. Ja. Aber vielleicht in der nächsten Partie dann. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Du hast jetzt größtenteils das Basisspiel beschrieben. Es gibt ja noch so eine Komponente in dem Basisspiel, die man mit reinnehmen kann. Diese, wie heißt die nochmal? Guardians, glaube ich.
Guardians.
Genau. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen.
Das sind die Ancient Guardians. Das sind quasi 3 uralte Wesen, die auf der Welt quasi leben oder existieren. Und die gehören keinem, die kannst du auch nicht kontrollieren. Aber du kannst quasi, wenn du dich geschickt anstellst, deren Favor, also deren Gunst kriegen. Die sind, die haben jeweils eine einzigartige Kraft. Es gibt den Adler, Thorondal, der quasi auf den Wipfeln, wohnt. Und jeweils so eine Schutzfunktion hat. Der ist quasi der Schutzgott des Waldes. Und wenn du den auf einen Baum setzt, dann schützt er den vor Verfall. Das heißt, wenn du in dem Moment auch so ein Waldritual spielen würdest, wo eigentlich der Baum eingehen würde, würde dieser Adler den jetzt schützen. Gleichzeitig zieht er bestimmte Art von Tiere an. Das heißt, bestimmte Tiere in deinen Wald zu locken, wäre günstiger, wenn du diesen Adler geschickt platzierst. Dann gibt es den Bären Okuma, der hilft dir dabei, Samen wachsen zu lassen. Der geht quasi in Synergie mit den Waldgeistern. Und immer wenn irgendein Waldgeist irgendwo auf der Welt wächst, dann wächst auch der Samen, der bei den Bären ist. Und die Schildkröte Kelon, die verbindet einfach bestimmte Länder miteinander. Also es gibt recht viel Wasser auf der Welt und das Wasser bildet quasi immer so bestimmte Schneiden und grenzt die Kontinente voneinander ab. Und die Schildkröte, die verbindet die einfach wieder, sodass du geschickt Verbindungspunkte und Ketten bauen kannst.
Hast du dich da bei diesen Guardians von irgendwelchen bestehenden Mythologien oder sowas inspirieren lassen oder sind die komplett deinem Geist entsprungen?
Die sind meinem Geist entsprungen, aber die Metaphern sind natürlich jetzt nicht unbekannt. Ne? Also gerade bei dem Namen Kelon, da habe ich mich von der griechischen Mythologie inspirieren lassen. Und diese uralten Schildkröten, auf denen Bäume wachsen, die gibt's ja immer wieder, die kommen immer wieder in verschiedenen Folkloren auf. Der Adler, Thorondal ist ja auch ein bisschen Tolkien inspiriert, kommt aus der Ecke von der Idee her. Tatsächlich aber habe ich mich eher von der Game-Mechanik da in dem Moment leiten lassen, weil es ist ein Miepel, der in der Mitte ein Loch hat und den setzt man dann quasi oben auf diese Tannenbäume drauf, sodass er dann quasi schwebt. Und da hat sich einfach ein Vogel natürlich angeboten dafür. Ein Bär wird da nicht so gut auf dem Wipfelraum drauf sitzen können. Und dann war es irgendwann klar, okay, es muss irgendwie was Majestätisches sein, Adler. Und so kam ich dann irgendwie zu der Tolkien angefärbten Namensgebung. Ne? Und bei den Bären, ich weiß gar nicht genau, wie es zu den Bären gekommen ist, glaube ich. Ich glaube, das war, weiß ich nicht. Ist einfach so entstanden, ganz organisch. Aber wobei, ich glaube, das kam ein bisschen von Parks tatsächlich. Weil ich liebe Parks, das Spiel. Ich hatte auch ein paar von den Meeples da und die haben mir auch sehr gut gefallen. Und so habe ich, glaube ich, spontan einfach immer diesen Bären von Parks benutzt als Prototypen-Komponente. Und dann ist es irgendwie bei den Bären geblieben, weil ich das irgendwie passend fand. Fand das irgendwie schön. Der Bär, der so durch den Wald läuft und hilft, diese Samen wachsen zu lassen, fand ich irgendwie ganz, ganz stimmig.
Ja, hoffentlich nur die eigenen Samen. Ja, jetzt haben wir quasi beide Komponenten, die im Grundspiel alle drin sind, schon besprochen. Also man kann das Spiel spielen ohne diese Guardians, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt oder mit Leuten spielt, die vielleicht nicht so in der Brettspielbubble drin sind oder mit der Mutter, die sowieso nicht viel rafft bei Brettspielen. Es gibt aber auch noch eine Erweiterung, ich spreche jetzt nur von meiner Mutter, es gibt aber auch noch eine Erweiterung, die man erwerben kann in der Kampagne, die nochmal ein bisschen mehr Komplexität reinbringt und an der man gut erkennt, dass das Spiel, glaube ich, auch vom ersten Teil so ein bisschen inspiriert wurde, weil zumindest bei mir dann anhand des Playerboards. Kannst du mal bitte erklären, was die Erweiterung so alles mit reinbringt?
Klar, also die Erweiterung kommt, ist ein Playerboard vor allem mit 6 Kuppen und noch mehr Samen. Und dann gibt's noch verschiedene Blessings, auf die bin ich ja noch gar nicht eingegangen, aber noch so kleinere Mechaniken, die das Spiel auch noch mal ein bisschen komplexer machen. Aber der Grundpunkt sind eigentlich diese Kuppen, die man erwerben kann, auch wieder für Ressourcenpunkte, also für Wetterressourcen. Die kann man dann auf die Bäume, auf die existierenden Bäume von sich draufsetzen, sodass die größer werden. Und das erhöht die Streureichweite, von dem aus dieser Baum aussäen kann. Ich glaube, das war ein Aspekt, den ich noch gar nicht erklärt hatte. Also existierende Bäume, die du schon auf der Map hast, können links und rechts neben sich quasi Samen aussäen, um den Wald quasi natürlicherweise zu verbreitern und erweitern. Und wenn man diese Kuppen auf die Bäume draufsetzt und die quasi natürlicherweise in die Höhe wachsen, vergrößert sich auch die Streureichweite, sodass du viel, viel weiter diese Samen aussäen kannst, wenn du möchtest. Gleichzeitig sind die auch eine gewisse Schutzfunktion. Das heißt, wenn du dann mal so ein Ritual hast, was Bäume von dir eingehen lässt, dann verlierst du, wenn du eine Kuppe drauf hast, nicht den Baum gleich, sondern eben nur die oberste Kuppe, sodass du quasi auf dieser Stelle bestehen bleibst und nicht sofort auch deinen Wald verlierst und einfach nur ein bisschen an Höhe verlierst. Und so kann man quasi die Kuppe auch geschickt spielen, um bestimmte Positionen, die man strategisch halten will, ne, oder taktisch braucht für den nächsten Zug, kann man dann halten. Gleichzeitig, und deswegen ist es auch Teil der Erweiterung, kann man mehr Samen freischalten. Samen sind im Grundspiel erstmal einfach nur First Come, First Serve. Du setzt deinen Samen auf ein Feld, was frei ist, und dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann du dort wachsen kannst, wenn halt der nächste Spirit da ist. In der Erweiterung habe ich das ein Ganze etwas kompetitiver gemacht. Das heißt, du kannst mit mehr Samen, also wenn du mehr Samen auf das gleiche Feld setzt, jemandem ein Feld streitig machen, indem man einfach über Dominanz dieses Feld eben gewinnt. Und dafür braucht man mehr Samen. Deswegen kann man in der Erweiterung bis zu 5 Samen freischalten und dann entweder halt extrem breit mit einer Samenaktion ganz viel gleichzeitig aussehen und wachsen lassen oder halt gezielt mit vielen Samen auf ein Feld um ein Feld kämpfen. Das kommt tatsächlich aus der Vorgängerversion schon von The Forest of Pangaea. Da hatte ich das auch schon als Mechanik mit drin. Ein bisschen komplexer. Aber von der Grundidee war das schon damals da. War aber auch ein bisschen eine umstrittene Facette von dem Spiel. Deswegen hatte ich das diesmal ein bisschen in die Erweiterung gepackt. Weil gerade im Familiensektor oder wenn man das also in der Familie oder im Paar oder mit Freunden gespielt hat, dann hat es oft zu Streit geführt oder so ein bisschen zu. Entweder haben es Leute komplett ignoriert und rausgelassen. Oder eben mochten das eigentlich gar nicht so gern. Deswegen habe ich das diesmal in die Erweiterung gepackt.
Du hast ja gerade den ersten Teil erwähnt. Dawn of Pangaea ist ja quasi, ich weiß nicht, ob man es so betiteln kann, der geistige Nachfolger jetzt zu Forest of Pangaea. Wolltest du jetzt mit dem zweiten Teil irgendwas anders machen oder besser machen zum ersten Teil? Oder was war so die Idee dahinter, Dawn of Pangaea rauszubringen, zu entwickeln?
Die Idee war tatsächlich, also ursprünglich hatte ich vorgehabt, natürlich eine Erweiterung für Forest zu machen. Aber Forest an sich war schon ein sehr komplexer Titel, zumindest für das, was ich im Sinn hatte. Und darauf aufzubauen war in vielerlei Hinsicht nicht so einfach für mich. Also erstmal war der Titel an sich sehr teuer zu produzieren. Und ich hatte schon nach der Kampagne, die war sehr erfolgreich und ich bin auch super happy, wie die lief. Aber ich habe danach Schwierigkeiten gehabt, dass irgendwie in den Markt noch zu bringen. Das heißt, viele Verlage hatten Interesse angemeldet und wollten den Titel rausbringen, aber haben dann ein bisschen zurückgescheut von den Produktionskosten her. Und wenn du halt einen attraktiven Preis anbieten willst, der jetzt nicht irgendwie Kickstarter-Niveau hat, weil es muss ja im Laden landen, dann sind ganz schnell die Leute gar nicht mehr bereit, so viel Geld auszugeben. Und wenn du das so günstig produzieren musst, dann irgendwann stimmt's nicht mehr und dann stimmen die Margen nicht mehr. Und so sind wir immer ein bisschen hängen geblieben in, ja, sieht schön aus und ist echt cool, aber wahrscheinlich zu teuer für den Durchschnittskunden im Geschäft. So, ne? Und deswegen war die Idee erstmal, eine Version rauszubringen, die etwas erstmal ein kleineres Grundspiel hat, was man günstiger produzieren kann und was aber auch ein bisschen zugänglicher ist. Das heißt, ich habe mit vielen Sachen aufgeräumt, ich habe viele Ecken und Kanten, die ich in der ersten Version des Spiels gefunden hatte, habe ich nochmal neu überdacht, neu gestaltet und so ist eigentlich aus der Versuch, eine Erweiterung zu machen, ist eigentlich ein neues Spiel entstanden, was nicht mehr viel mit dem alten zu tun hatte. In dem Moment habe ich dann auch Marc kennengelernt und wir hatten das durchdiskutiert und besprochen und Marc meinte auch so, nee, das ist eigentlich ein komplett neues Spiel, was wir hier machen. Das hat nichts mehr mit dem alten zu tun. Es sieht immer noch sehr ähnlich aus, aber es ist eigentlich ein komplett neues Spiel. Und deswegen haben wir uns dann auch entschieden, das als solches rauszubringen und auch nochmal das Artwork auch zu überarbeiten, damit man es auch visuell nochmal unterscheiden kann.
Ja, wenn man sich die ganzen Komponenten und das Artwork anguckt, kann man auch, glaube ich, denken, dass für Marc Geld keine Rolle spielt, so hochwertig wie das Spiel aussieht. Sagt es ja gerade, er hat dann die Produktion übernommen. Auf was wolltet ihr denn da besonders Wert drauf legen? Ist ja jetzt auch ein Thema mit Naturthematik. Die sind ja im Moment sowieso sehr gefragt. Spiegelt sich das auch irgendwie in den Komponenten, in der Produktionsart und Weise irgendwie wieder? Vielleicht ist das eher so eine Frage, weiß nicht, für Marc oder doch Thomas.
Ja, also also einerseits gebe ich Tommy hier völlig recht. Also ich habe ihm also vielleicht einfach noch schnell auf das zurückzukommen. Also eben, ich habe dann Tommy, wir haben das dann besprochen eben mit dem Spiel und dann habe ich einfach gesehen, wie viel Zeit Tommy in das Spiel reingesteckt hat oder wie groß anders das ist. Und wenn man das jetzt irgendwie als so halbe Erweiterung verkauft, habe ich ihm einfach gesagt, ist das einfach ein Underselling, also ein riesiges Underselling einfach dieser Performance, also dieser Leistung, die einfach noch mal in dieses Spiel ging, oder? Weil das Spiel hat vielleicht immer noch einen ähnlichen Look halt, aber was da nochmal an geistige Zeit auch nochmal reingesteckt ist, weil vielleicht, um ganz ehrlich zu sein, Samuel, mein Geschäftspartner und ich waren nicht die größten Fans von Forest of Pangaea. Also visuell absolut, das hat uns richtig überzeugt. Aber Dawn of Pangaea ist einfach, also aus meiner Perspektive, und darum machen wir es ja auch als Verlag, einfach das viel bessere Spiel. Also da sieht man auch einfach nochmal, wie sich Tommy auch als Spieldesigner einfach auch nochmal gesteigert hat, weil er einfach gesehen hat oder auch aus dem ersten Spiel gelernt hat. Damit will ich nicht sagen, dass Forest of Pangaea hat absolut seine Fan-Community. Aber ich will einfach sehen, dass sie das, das einfach nur als Erweiterung dann rauszubringen, wäre einfach, ja, wäre sehr schade gewesen, dass einfach wirklich ja sehr anders ist. Und jetzt einfach auf die Produktion, also auf deine Frage zu sprechen zu kommen. Ja, das wird wieder sehr hochwertig. Das könnt ihr einerseits uns verdanken, aber auch vor allem Tommy. Weil Tommy ist das schon sehr wichtig. Also ich würde gewisse Dinge schon hochwertig machen, aber ich mache dann vielleicht einfach bei 90% irgendwo einen Punkt, weil ich dann einfach schon happy bin. Und Tommy will aber das Maximum. Und das ist auch jetzt in dem Fall völlig okay. Also wir haben uns jetzt auf das Maximum geeinigt. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Statement. Also wenn man dieses Spiel hat, dann wird man am Schluss einfach Top-Qualität bekommen. Also von der Kartenqualität zu der Kartonqualität, zur Holzqualität. Also das sind einfach auch so Feinheiten. Das war schon bei Forest, also dem Vorgänger der Fall, diese hohe Qualität, das ist auch immer was einfach, wenn, als wir es gesehen haben, schon rausgestochen. Aber das wird auch jetzt wieder der Fall sein und da wird es keine Kompromisse geben. Also das würde Tommy uns nie durchgehen lassen. Was wir einfach auch noch dazu bringen, also nicht, dass das Tommy nicht wichtig wäre, aber für uns, das ist einfach unsere Kernphilosophie, ist halt die Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Also das ist einfach einer unserer Säulen. Da gibt es für uns kein Abweichen oder so. Das heißt, gewisse einfach so Plastiklösungen, also das hatte der Vorgänger schon nicht, solche Plastiklösungen, aber gibt es mit uns einfach nicht. Was wiederum garantiert ist, ist einfach FSC zertifiziert. Also wir produzieren einfach konsequent, also das gibt's nicht, dass wir das nicht machen. Und wenn alles jetzt so verläuft, wie wir das geplant haben, ist das Spiel auch komplett plastikfrei. Also das wird dann alles, also sogar die Außenfolie wird biologisch abbaubar sein. Also das ist noch, also das, ja, das wäre sozusagen ein Novum für ein Kickstarter-Spiel von uns, weil bis jetzt, wir haben zwar so Spiele so produziert und direkt dann an den Handel gegeben, zum Beispiel ein Memory, aber das kann man natürlich nicht auf Kickstarter bringen, das ist etwas für den Zoo oder so, aber für Kickstarter wird das das erste Spiel sein, wo wir das wirklich, kein Plastik mehr drin, alles FSC-zertifiziert wurde eh schon der Fall und ja, einfach unseren sehr hohen Standards qualitativ und nachhaltigkeitstechnisch dann einfach genügt. Ja.
Sehr cool. Das heißt aber trotzdem Folie, keine nervigen Klebepunkte, die man nicht abkriegt, ohne die Verpackung zu beschädigen, wie
Genau,
zum Beispiel beim
nein,
Mischwasser.
nein, Klebepunkte. Dieses Experiment haben wir mal gemacht mit einer kleineren Puzzle-Produktion und das hat mich immer zu Tode genervt. Also muss ich wirklich sagen, also das erstens hatten wir immer einfach Angst, wenn wir die Puzzles in die Box gepackt haben und verpackt haben, dass die einfach direkt kaputt gehen. Oder nur schon, wenn du zwei Puzzles nebeneinander in Box machen, die sich gegenseitig kaputt oder so. Man vertraut denen einfach nicht. Und wenn du nur schon sehr fein diese Punkte wegnehmen willst, dann entweder A, reißt dir die halbe Box aneinander, oder B, du hast ganz viel klebrige Substanz, die dann noch da bleibt. Nein, also das war so eine Industrielösung, die gibt es jetzt noch, die wird immer noch angeboten. Ich hasse das. Nein, das wird eine Folie sein, die aber biologisch abbaubar ist. Genau.
Sehr cool. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Kampagne auch gesprochen. Die Folge wird wahrscheinlich in der Woche von der Spielemesse online gehen. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Zeit, in die Kampagne reinzubuttern. Für die Zuhörer jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen über die Kampagne sprechen. Interessant ist immer, was kann man erwerben, zu welchen Preisen oder so. Wollt ihr da mal was zu erzählen?
Ja klar, also die Kampagne ist wirklich sehr schön aufgebaut. Ein großes Lob an Tommy auch hier wiederum.
Dankeschön.
Normalerweise baue ja ich die Kampagnen bei unseren Kickstarter-Kampagnen. Hier hat aber Tommy, ich glaube, 90% gemacht. Also ich habe schon noch die Reviewer oder so reingepackt und das Shipping ist eben bei mir, weil es langweilig ist. Aber sonst zum Beispiel diese wunderbaren GIFs, die alle so animiert sind, die Renderings und so, auch die Fotografien, das ist alles von Tommy. Also muss ich sagen, spricht mich selbst sehr an. Auch das Video, auch von Tommy gemacht. Großes Lob diesbezüglich. Auch mit einem schönen Voiceover und so. Auch das alles geschrieben. Also da vielen Dank an Tommy. Und ja, was kann man dort erhalten? Man kann einerseits einfach die Standardversion von Dawn of Pangaea kann man dort haben für 45 Schweizer Franken. Ich glaube, das ist etwas so zwischen 45 und 50 Euro irgendwo so. Also wir sind sehr nahe da beieinander zwischen Schweizer Franken und Euro. Es ist einfach ein bisschen mehr immer, vielleicht 47 oder so. Dann kann man die Erweiterung dazu nehmen. Dann ist man bei 60. Also mit Wild Woods, mit eben diesen Kuppen, mit diesen zusätzlichen Kuppen, den Playerboards, den Samen, einfach diesem Zusatzmaterial und dann für 65 bekommt man die Deluxe-Box von The Dawn of Pangaea. Dort hat es einfach dann ein tolles Inlay, das hat Tommy selber designt, hat da sehr viel Mühe reingepackt, das ist einfach ideal zu designen, dass es da einerseits auch fürs gesleevte Karten dann Platz hat, dass man einfach dass dann alles gedacht ist halt, oder? Dass das einfach so schön aufbereitet ist. Zusätzlich ist in dieser Deluxe-Version dann einfach noch einiges mehr halt aus Holz. Das heißt zum Beispiel, die Wetterressourcen sind aus Holz oder so die Marker, die ganz oben auf dem Berg sind, sind aus Holz. Und der Berg selber, das ist so ein Highlight, das hat Tommy, wollte das immer, finde ich eine sehr coole Idee. Der Berg, wo man so die Scoring-Punkte abträgt, der ist dann so zehnlagig. Also der ist verklebt, ein zehnlagiger Berg. Und dann steigt man so mit seinem Siegpunkte-Marker wirklich langsam auf den Berg hoch. Und das ist noch wirklich ein sehr schönes Element. Und dann zum Abschluss kann man dann da einfach alles Deluxe haben, einfach die Erweiterung auch noch dazu dann für 80 Schweizer Franken. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen der Überblick. Und wichtig ist einfach, dass die Deluxe-Version, die bekommt man nur auf Kickstarter, weil da muss man, da kann man jetzt vielleicht der eine oder andere Zuhörer wird jetzt denken, ah, das ist jetzt wieder so ein Marketing-Gag oder so irgendwas. Die machen da eine Kickstarter-exklusive Variante. Ja, die Sache ist einfach die, das ist so hochwertig produziert. Das können wir nachher nicht im Handel verkaufen. Das wird auch kein Distributor will das bei sich drin haben oder so. Das heißt, da gibt es einfach einen Kickstarter-Print dran. Klar, wenn wir noch Stückzahlen übrig haben, verkaufen wir das dann hoffentlich nächstes Jahr in Essen, wenn noch was übrig ist. Aber sonst, das wird niemand mehr produzieren, weil das ist genau das, was vorher Tommy gesagt hat, das ist nichts für den Großhandel, das ist nichts für den Handel oder so, das ist einfach dann viel zu teuer, viel zu qualitativ hochwertig, einfach komplett übertrieben halt für den Casual Player da draußen halt, oder? Und darum, wenn man sich das sichern will und sagt, hey, ich will wirklich, ich will Tommys absolute Leidenschaft für Qualität unterstützen, dann ja, dann sollte man sich diese Deluxe-Version holen.
Ich muss auch sagen, wo ich das erste Mal das ganze Material gesehen habe, hätte ich auch mit viel höheren Preisen gerechnet. Das hat auf jeden Fall positiv überrascht, als man, also man scrollt ja erst immer so ein bisschen durch die Kampagne durch, guckt, was ist alles dabei, was gibt es für Versionen. Zumindest mache ich das so und gucke dann erst auf den Preis. Und meistens erschreckt man ja dann erstmal oder überlegt, ob man die Kreditkarte noch aufladen muss. Aber hat mich dann doch positiv überrascht, dass es bei dem Spiel echt ein humaner Preis ist, meiner Meinung nach auf jeden Fall.
Nein, absolut. Ja. Also das war uns aber auch wichtig, weil es macht ja keinen Sinn, wenn man sagt, ja, bei der letzten Version waren die Preise dann einfach die realen Preise. Die Kickstarter-Preise waren vorher auch super, aber die waren einfach so, die waren untragbar dann für den Handel und einfach, weil sie zu tief waren und darum, aber es macht dann auch keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen, ja, Tommy will ein Spiel machen, was eben auch für den Markt funktioniert, also auch für Familien erschwinglich ist und dann steigen wir mit 100 ein oder so. Also das wäre irgendwie die komplett paradox. Darum war es uns auch wichtig, einfach auch Preise zu setzen, wo die Leute wirklich ein sehr tolles Spiel bekommen für den aufgerufenen Preis halt, oder? Ja.
Jetzt ist ja die letzten Jahre so das Naturthema in der Brettspielblase, so die eierlegende Wollmilchsau. Wenn jetzt viele, wenn jetzt sagen, nicht noch ein Spiel mit Naturthema oder sowas, was würdet ihr denn sagen, so was ist das Besondere an eurem Spiel?
Ja, also das ist mein Hassargument. Also ich hasse nichts mehr, als wenn mir das jemand sagt. Weil die Sache ist einfach
keine
die, also
Ursache.
Wirklich, nichts triggert mich so hart, wenn jemand mitkommt, ja, Naturspiele. Die Sache ist die, seit wir gestartet sind, machen wir Naturthemen. Wir sind nicht auf diesen Zug aufgesessen und wir werden diesen Zug auch noch reiten, wenn niemand mehr darauf sitzt. Das ist uns völlig egal. Und da finde ich das so witzig, wenn Leute zu mir kommen, auch schon bei Rewild im Juni und sagen, ja, nicht schon wieder so ein Naturthema. Da denke ich so, das machen wir, das ist einfach unsere Identität. Mir ist egal, was die anderen machen, das ist einfach unsere Leidenschaft, das ist unsere Nische. Und wieso man das jetzt nehmen soll im Gegensatz zu einem anderen Naturthema? Ich glaube, wenn man ein Bild anschaut, und also wenn man einfach den Dawn of Pangaea eingibt und das sich anschaut, diese Qualität, diese Bäumchen, diesen Herbstlook mit diesen Holzfiguren darin, also wenn da jemandem nicht das Herz aufgeht, dann weiß ich auch nicht. Und genau für solche Projekte ist ja auch Kickstarter. Weil das macht eben nicht Ravensburger oder Kosmos oder was auch immer. Also ich will da jetzt gar niemanden provozieren, dass die das auch machen. Aber ich will einfach sagen, das sind auch so Leidenschaftsprojekte, oder? Und für das wurde ja auch Kickstarter gemacht. Aber Tommy kann da sehr gerne auch noch dazu sagen, was jetzt genau der Hauptgrund ist, wieso man den Dawn of Pangaea nehmen soll.
Nee, ich finde, hast du schon wunderschön beschrieben, ehrlich gesagt. Ich kann da gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin kein Salesman und will das auch überhaupt nicht verkaufen. Ich habe das vor allem für mich gemacht, weil ich liebe einfach Wälder. Und ich habe Forest damals habe ich erschaffen, weil es einfach nichts in der Form gab. Aber das war auch nochmal eine andere Zeit tatsächlich, wo mich einfach nichts abgeholt hat, was irgendwie Wälder als Thema hatte. Also Wald oder Holz war eigentlich meistens irgendwie eine Ressource, die man irgendwie abholzt und verwendet, um Häuser zu bauen oder Fabriken zu befüllen oder so. Und das mochte ich einfach nicht. Und deswegen habe ich da angefangen, halt mein Waldspiel zu machen. The Dawn of Pangaea ist einfach weiterhin, ich verfolge einfach weiterhin meine Leidenschaft. Und wenn jemand die teilt, dann ist super. Aber ich werde niemanden das Spiel aufschwatzen wollen. Ich finde, ich mache es einfach vor allem für mich, weil ich es liebe. Und ich freue mich sehr, dass ich mit Marc jemanden gefunden habe, der das auch liebt und schätzt und wir da in Synergie zusammengehen. Aber ja, genau. Ich mache da keine Marktanalyse und springe auch auf keinen Zug auf. Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe.
Die macht der Marc ja bestimmt. Aber da ich ja euer Produkt oder euer Spieleportfolio kenne, musste ich die Frage jetzt stellen. Ja, sehr schön. Nächste Woche, wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt oder die Folge rauskommt, die aktuelle Woche ist ja die Spielemesse in Essen und Marc, ihr seid dort auch vor Ort und ich habe gerade schon im Gespräch vorher mit Thomas gesprochen, ihr habt wahrscheinlich auch einen Prototypen dort vor Ort von The Dawn of Pangaea. Das heißt, Leute, die noch unentschlossen sind und sich das Spiel vielleicht einmal angucken wollen, können das bei euch am Stand machen. Ist das richtig oder habe ich gerade ein Fettnäpfchen erwischt?
Nein, das ist total richtig. Also ich kann auch noch die Standnummer sagen.
Ich habe gerade schon versucht zu suchen, ich habe es nicht gefunden.
Ja, ich habe gerade auch, ich kann die auch nicht auswendig, aber das ist in Halle 3 L515. Genau, L515 in Halle 3. Dort sind wir, haben einerseits drei Neuheiten dann am Stand und unser All-Time-Favorite, einfach Darwin's Choice. Das machen wir sozusagen noch fertig. Also dort werden jetzt, das wird dann in die Pension gesendet. Dort verkaufen wir noch die letzten Stück. Und dann haben wir haben wir einen dedicated Ecken sozusagen, also einen bestimmten Ecken für The Dawn of Pangaea und werden das Spiel dort einfach mit Erweiterung einfach komplett präsentieren. Also jeder, der interessiert ist und sehen will, was er hier bekommt, was da alles inkludiert ist, der das Artwork sehen will, der sehen will, was ich jetzt vorher gerade beschrieben habe mit diesem wunderschönen Herbstlook, der wird das dort in Essen sehen können und dort kann man natürlich auch uns dann auch fragen entsprechend. Also ich gebe dort auch sehr gerne dann Auskunft über die qualitativen Aspekte, über das Gameplay, einfach, ja, dafür sind wir ja dann auch an der Messe. Aber ja, sehr gerne, wer vorbeikommen will, findet dort bei mir einen Gesprächspartner.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch das Spiel mal anzufassen, weil es sich auch echt hochwertig anfühlt. Zur Orientierung nochmal, ich habe gerade noch extra nochmal nachgeguckt. Ihr seid auf Höhe von Pegasus, also das ist ja, glaube ich, eine gute Orientierungshilfe.
Ja, okay. Absolut. Ich glaube, Pegasus ist links in der Halle und wir sind rechts,
genau,
in der Halle, wenn man von unten
reinkommt. Übergang zu, genau. Halle 1, fast zumindest Halle 1, zwischen den Durchgängen Halle 1, Halle 2, da seid ihr irgendwo.
Genau, und ich kann vielleicht noch sagen, wir sind der Stand, der einen riesigen Piranha-Gorilla-Elefanten in der Mitte hat. Also das sollte man finden.
Willst du da jetzt schon mehr zu sagen, warum ihr so seltsame Viecher bei euch habt, außer den Verlagsleuten, oder?
Ja, das ist einfach aus unserem Spiel. Den haben wir mal in unserem Spiel Darwin's Choice, das erste, das wir je gemacht haben, spielt man Evolution. Also man hat so Tierkarten und setzt sich so Tiere zusammen und das kann dann eben ein Gorilla, also ein Pirilliafant nennen wir das Tier eigentlich, ist ein Piranha-Kopf mit dem Oberkörper von einem Gorilla und den Beinen von einem Elefanten. Eigentlich hat das Ding noch einen Buckelwalschwanz, aber dafür, das wäre dann zu groß geworden, dann wäre es 3 Meter lang oder so. Aber ja, aus dem Spiel kommt das und das haben wir gebaut, als wir dann so in der Schweiz an Messen gegangen sind. Und wir haben den aber noch nie nach Essen mitgenommen und das mal machen wir das jetzt. Und ja, wir hoffen, ein paar Leute werden Freude daran haben.
Sehr schön. Ich habe noch so eine kleine abschließende Frage. Das ist jetzt der zweite Teil. Also ich nenne es jetzt einfach mal zweiter Teil nach Faust of Pangaea. Hast du schon Ideen? Also die Kampagne läuft ja aktuell noch und damit seid ihr jetzt hauptsächlich beschäftigt. Hast du schon Ideen für gegebenenfalls Erweiterungen oder einen dritten Teil?
Jein, also ich habe ein paar lose Ideen, aber noch nichts Konkretes, vor allem nichts Spruchreifes oder so. Also ich hab was in der Ideenbox und habe auch schon rumprobiert, aber ich kann noch nicht viel dazu sagen tatsächlich. Ich finde weiterhin interessant, also diese Entstehung der Welt irgendwie abzubilden, das finde ich cool. Auch diese Entstehung des ersten Lebens finde ich spannend. Ich meine, ich weiß, es gibt mittlerweile echt viele Spiele, die in die Richtung gehen. Ich müsste auch mal gucken, was es alles gibt. Nicht, dass man irgendwas wiederholt, was es schon echt irgendwo schon mal rausgekommen ist. Aber
die Arte gibt es so überall in der Brettspielwelt.
Genau, aber ich mag weiterhin dieses Zeitalter, also irgendwie bevor die Menschen gekommen ist. Sind und einfach das Leben sich entwickelt aus dem Wasser, aufs Land. Ich hatte eine Idee zum Beispiel, wie man irgendwie einen Vulkan hat, der einfach immer wieder Landmasse ausspuckt und dann quasi das Land sich immer weiter vergrößert, so ein bisschen halt so ein Placement, genau. Und das zu verbinden, aber wie gesagt, das ist wirklich nur eine ganz, ganz lose, grobe Idee. Aber in die Richtung hätte ich Lust zu arbeiten. Es wäre natürlich jetzt keine Erweiterung für Dawn. Wenn es um eine Erweiterung geht, weiß ich noch nicht, weil ich bin ja gerade erst fertig geworden mit dem einen Teil. Ich denke, wenn wir jetzt mit der Community arbeiten, werden sicherlich, also war letztes Mal genauso, kommen ganz, ganz viele spannende Ideen, die man nutzen kann für eine Erweiterung. Und das Schöne ist jetzt, Dawn wird sich deutlich besser als Basis eignen, weil man darauf einfach super gut aufbauen kann. Das war eine der Grundideen oder Grundpunkte, die ich beachten wollte, ist, dass ich eine stabile, gute Basis Sätze mit Dawn, um da einfach viel besser drauf aufzubauen, modularer aufzubauen und einfach spannende Sachen oben drauf zu setzen.
Ja, und wenn es wieder ein Naturthema hat, dann ist der Marc auf jeden Fall auch wieder an Bord, ne?
Absolut.
Sehr schön. Ja, habt ihr noch irgendwie abschließende Worte, irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Von meiner Seite aus nicht, Marc, bei dir?
Nein, ich glaube nicht, nein. War sehr angenehm. Ja, danke auch für deine Zeit wiederum und danke auch an die Zeit der Zuhörer. Aber sonst, ja, ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen an der Spielessen. Ich schätze immer den Austausch dort mit den Leuten und einfach über Spiele zu sprechen, Spiele zu erklären und einfach 4 Tage einfach dem Thema Spiele zu widmen.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, Marc, und auch Thomas mit dir zum ersten Mal.
Vielleicht, ja, mich gefreut.
Vielleicht sehen oder hören wir uns auch nochmal wieder. Und ja, an alle Zuhörer, wenn ihr Interesse habt an dem Spiel, buttert ordentlich bei Kickstarter rein. Das können die Leute immer gebrauchen. Und wie Marc gerade schon sagte, wenn ihr auf der Spielemesse in Essen seid, kommt mal vorbei. Auf Höhe von Pegasus ist wahrscheinlich nicht zu verfehlen mit diesem, wie hieß das Tier nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Das ist ein Pirilliafant.
Auf Höhe des Pirilliafanten könnt ihr dann den Marc sehen, genau. Oder ansonsten an seinem Zoo-Teig und Tattoo auf der Stirn erkennbar.
Ja, genau.
Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, lasst ihr halt keinen Daumen nach oben da. Feedback gerne über die bekannten Kanäle, Spotify, Discord etc. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.